Wir möchten, ganz wichtig, eine kleine Fernbedienung, heute über Krisen sprechen. Und ehrlich gesagt ist heute eigentlich wieder der Tag, wo eine der größten Krisen im Jahr anfängt. Die Zeitumstellung. Schrecklich, oder? Ich meine, das ist die Zeit, wo ich wieder im Dunkeln zur Arbeit gehe und im Dunkeln wieder nach Hause komme. Mega ätzend, oder? Und dann kommt ihr und sagt, ja, aber David, ist doch toll, kann ich doch eine Stunde länger schlafen. Ja, erzähl das mal meinen Kindern. Die stehen anstatt um 6:30 um 5:30 auf. Also von dem her, für mich ist das echt eine Krisenzeit. Warum können wir nicht einfach in der Sommerzeit bleiben? Die ist doch so schön. Aber naja. Kommen wir zu den ein bisschen ernsteren Themen. Es gibt verschiedene Arten von Krisen. Es gibt die persönlichen Krisen, wo wir selber drin stecken, wo eigentlich hauptsächlich unser eigenes Leben betreffen, und die können ganz heftig sein. Und dann gibt es mehr die allgemeinen, die gesellschaftlichen Krisen, wo nicht nur uns betreffen, sondern viele Leute um uns rum, vielleicht unsere ganze Ortschaft, vielleicht ganz Deutschland, Europa oder die Welt. Und ich möchte mich heute hauptsächlich auf diese zweite Art der Krisen beschränken. Also Krisen, wo es wirklich um unsere ganze Gesellschaft geht und wie wir damit umgehen, und weniger diese persönlichen Krisen, in denen wir auch manchmal sind. Und wenn wir über diese Krisen nachdenken, dann stolpern wir eigentlich in den letzten, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahren von einer Krise in die nächste Krise, in die nächste Krise. Wir haben die Klimakrise, die haben wir noch nicht mal halbwegs im Griff. Dann kam die Corona-Krise, komplett alles runtergefahren. Dann auf einmal kam der Ukraine-Krieg, dann kam die Energiekrise. Und eigentlich habe ich mir gedacht, so als charismatische Gemeinde sollten wir mit Energiekrise eigentlich kein Problem haben. Ich meine, wenn wir das hier richtig machen mit dem charismatisch sein, dann müssten wir eigentlich alle kleine Flämmchen auf dem Kopf haben vom Heiligen Geist und der Raum ist warm, oder? Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass das noch mehr in die Realität umgesetzt wird. Aber eben, dann haben wir die Rezessionskrise, wir haben die Inflation, wo Leute auf einmal mit dem gleichen Lohn sich Sachen nicht mehr leisten können und in Armut fallen, obwohl das eigentlich nie ein Thema für sie war. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Krisen um? Was machen wir damit? Und ich glaube, unsere erste Reaktion ist, dass wir mal gucken und sagen, hey Mist, was hat das denn überhaupt für einen Einfluss auf mich? Was passiert? Muss ich jetzt auch mehr fürs Gas zahlen? Sag mal, wie viel zahlen wir überhaupt fürs Gas und wie viel verbrauchen wir überhaupt? Und man fängt an, oh je, wenn ich das höre, was die sagen, dann was mache ich denn jetzt überhaupt? Und wir fangen an, so ins Selbstmitleid zu fallen. Oh Mann, ey, das ist echt blöd, was mir da passiert. Oder wir kehren das um und wir suchen den Schuldigen und regen uns über den Schuldigen auf, was die überhaupt machen, dass wir in so eine Krise kommen, wenn man denn einen Schuldigen findet. Oder aber, was auch immer sehr gut funktioniert, ist, wir schauen auf den Staat und wir regen uns drüber auf, was der Staat macht und wie er mit der Krise umgeht, und das hätte man doch viel besser machen können, oder? Das ist so auch so eine der Sachen, die bei uns natürlich kommen, weil natürlich überlegen wir uns, was kann man besser machen, und meistens haben wir zumindest das Gefühl, könnte man Sachen anders und besser machen. Aber wenn wir ehrlich sind zu uns, dann geht es meistens weder uns noch den Menschen um uns rum besser, wenn wir so auf eine Krise reagieren. Die Frage ist aber, wie sollen wir denn dann darauf reagieren? Was können wir denn stattdessen machen? Und wie kommen wir zu einem Punkt, wo wir auf eine Krise schauen können und ihr mit Optimismus entgegengehen? Ja, sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, ich will diese Krise nutzen. Und da möchte ich anschauen, zusammen mit euch, was hat uns die Bibel zu sagen? Was hat Gott uns zu sagen über den Umgang mit Krisen? Und ich möchte 3 Punkte anschauen. Der erste Punkt ist, erschreckt nicht. Der zweite Punkt ist, in Krisen feststehen. Und der dritte Punkt ist, Krisen nutzen. Also fangen wir mit dem ersten Punkt an, erschreckt nicht. Die Bibel macht uns eigentlich ganz eindeutig klar, hey Leute, Krisen sind etwas, das wird einfach kommen. Das ist eigentlich normal. Sowohl allgemeine Krisen, die unsere ganze Gesellschaft betreffen, als auch Krisen ganz speziell für uns als Christen. Und Jesus sagt im Markus-Evangelium, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich erheben. Und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Er beschreibt hier ganz viel, was genau in dieses reinpasst. Es sind krisenhafte Situationen, die ganze Gesellschaft betreffen. Und dann geht Jesus weiter und sagt, habt Acht auf euch selbst. Man wird euch, und mit euch meint er die Jünger, die Christen, in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um Jesu Willen, vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Das ist irgendwie weg. Genau. Das heißt, Jesus macht ganz klar, hey, es wird Krisen kommen, aber erschreckt nicht davor. Krisen sind zu erwarten, sie sind ein Stück weit normal. Und wenn wir uns mal anfangen, ein bisschen Gedanken drüber zu machen, ja, was passiert denn so in der Krise, dann helfen uns Krisen sogar manchmal, überhaupt Dinge anzuschauen, überhaupt sich Gedanken drüber zu machen, hey, was geht eigentlich vor? Wie stehe ich eigentlich zu dem Thema? Worauf vertraue ich eigentlich? Was ist das höchste Ziel meines Lebens und was ist meine Rolle in dieser Krise? Und wenn wir dann so in dieser Situation sind, dann können wir uns fragen, okay, und Krisen kommen, Krisen sind normal, das sagt Jesus, aber wie stehen wir diese Krisen durch? Wie kommen wir vorwärts in solchen Krisen? Und damit möchte ich schon zu dem zweiten Punkt kommen, wie stehen wir fest in Krisen? Und wenn wir in Krisen sind, dann können wir diese Krisen nur dann überwinden, wenn wir ein starkes Fundament haben, auf dem wir stehen. Ein Fundament, wo wir nicht wanken, sondern wissen, okay, die Krise, die rauscht über mich weg, wie ein Sturm, wie eine Welle, aber ich kann feststehen. Und Gott sagt, hey, ich bin dieses Fundament. Ich bin der, der dir diese Grundlage geben will. Ich will dir in deinem Leben ein Fundament sein, was stabil ist. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, wo er von den Leuten, die nicht an ihn geglaubt haben, gefragt wird, ja, was ist denn jetzt los mit dir? Bist du denn jetzt überhaupt der Christus oder was passiert hier? Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, er ist größer als alle. Gott ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ist das nicht eine unglaublich gute Zusage? Eine Zusage, wo Jesus dir sagt, hey, wenn du mich liebst, wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Kind bist, dann bist du mein Schaf und dann wirst du meine Stimme hören und du wirst zu mir gehören. Und egal, was für einen Sturm über dich wegfegt, ich werde dich in meiner Hand behalten und ich werde dich beschützen. Amen, oder? Das ist so eine gute Sache. Und Jesus macht das immer wieder deutlicher. Er erzählt das Gleichnis von dem Haus auf Stein und dem Haus auf Sand, wo er sagt, hey, es ist wichtig, dass du entscheidest, worauf du dein Fundament baust. Baust du es auf den Stein? Baust du es auf diese Wahrheiten, die Jesus uns sagt? Oder baust du es auf Sand? Baust du es auf dem, was du halt gerade für gut hältst? Baust du es auf den besten Sachen, die wir heute uns so leisten und machen können? Eine gute Versicherung, ein schönes Haus, eine gute Ehe und Kinder. Ist das dein Fundament? Aber was ist, wenn es anfängt zu bröckeln? Und Jesus sagt, hey, das sind vielleicht gute Dinge, aber das sind nicht die Grundlagen, auf die ihr euer Haus bauen sollt. Das ist nicht das Fundament, was ihr braucht. Und in diesem Fundament ist es wichtig, dass wir lernen, das nicht einfach nur als einzelne Wahrheit zu haben, sondern dass das ein Teil von unserem Leben ist, dass das ein Teil von dem ist, was wir tun, was unser Leben tagtäglich prägt. Zu der Beziehung, die wir zu Jesus haben, wo er sagt, hey, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist nicht einfach nur, okay, du hast einen Status, sondern das ist ein Gespräch, das ist ein Dialog. Der Hirte redet zu den Schafen und sie hören auf ihn und sie gucken, okay, wo geht der Hirte hin? Was soll ich machen? Und da gibt es verschiedene Dinge, die uns stärken können, die uns helfen können, in Krisen durchzuhalten. Die erste Sache ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so wichtig und so gut. Und wir lesen im Epheserbrief, sagt allzeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und er fordert uns hier auf, egal ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Und wenn wir auf unsere Leben schauen, dann muss ich sagen, den meisten von uns geht es doch trotzdem, selbst wenn wir wieder mitten in der Krise stecken, relativ gut. Wir überlegen uns, wo gehen wir nächstes Jahr ins Urlaub? Kann ich mir den Urlaub leisten oder den Urlaub leisten? Vielleicht muss ich ein bisschen kürzer treten, aber trotzdem, keiner von uns hungert, keiner von uns muss sich fragen, überlebe ich die Nacht oder nicht? Erfriere ich heute Nacht, weil es zu kalt wird? Uns geht es eigentlich gut. Und selbst wenn wir an die Grenzen gebracht werden, wo es uns nicht mehr gut geht, wo wir uns all diese Fragen fragen müssen, dürfen wir wieder zurück auf dieses Fundament kommen und sagen, danke Gott. Danke, dass du mich in der Hand hast und dass es, egal wie es mir geht, ich bei dir bleiben darf. Das zweite ist Hoffnung. Wir haben eine unglaubliche Hoffnung in Jesus Christus. Und Eugen hat auch letzten Sonntag schon ein bisschen angesprochen. Wir lesen im Römerbrief, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das heißt, ja, es gibt Leiden, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber die Hoffnung und auf die Herrlichkeit, die vor uns liegt, die ist so viel größer. Was Gott uns verspricht, wo er sagt, hey, eines Tages werde ich mitten unter euch sein. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet meine Kinder sein und ihr werdet kein Leid mehr haben, ihr werdet keine Tränen mehr haben, es wird gut sein. Und das ist eine gute Hoffnung, an der es sich lohnt, festzuhalten. Amen? Amen. Amen. Und das dritte ist Furchtlosigkeit. Nicht Fruchtlosigkeit, das wollen wir nicht, sondern Furchtlosigkeit. Denn der Feind, der Teufel, wird immer wieder kommen und uns versuchen, Angst zu machen. Er wird immer wieder kommen und uns mit irgendwelchen Dingen konfrontieren und uns versuchen, dass wir uns fürchten. Aber auch da dürfen wir festhalten und sagen, hey, den Vers, den können die meisten von euch wahrscheinlich auswendig. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, was tue ich nicht? Ich fürchte mich nicht. Und warum fürchte ich mich nicht? Warum fürchte ich kein Unglück? Weil ich weiß, Gott ist bei mir. Und sein Stecken und sein Stab trösten mich. Und es ist gut, wenn wir solche Verse auswendig können. Es ist gut, gerade wenn es um das Thema Angst geht, wenn wir Bibelverse auswendig lernen und auswendig können. Weil die Bibel hat so viele gute Wahrheiten, die uns immer wieder aufbauen können. Gerade in Zeiten von Krisen und gerade in Zeiten, wo wir Angst haben. Und ich finde es immer wieder toll, wenn man durch die Bibel geht und sie liest und so unglaubliche Aussagen hört, wie zum Beispiel Paulus, der im Kolosserbrief sagt, wir werden überall bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir verzweifeln nicht, weil wir ein gutes Fundament haben. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen, weil Gott immer bei uns ist. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um, weil Gott uns in seiner Hand hält. Wir tragen allzeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib. Das heißt, wir leiden teilweise wirklich, aber wir tun das in Freude, damit auch das Leben, das lebendige Leben, was Jesus gibt, an unserem Leib offenbar wird. Ist es nicht mutmachend? Ist es nicht was, woran was man festhalten kann, wenn man in der Krise ist? 2. Kolosser 4, Vers 8 kann ich euch empfehlen, hey, lasst uns das auswendig lernen für Zeiten der Krise. Und dann stehen wir da und wir sagen, hey, okay, wir haben ein gutes Fundament und wir sind ausgerüstet für Krisen. Wir haben Dinge, die uns stärken, Dinge, an denen wir festhalten können. Aber wir wollen in Krisen nicht einfach nur feststehen. Wir wollen nicht nur ein gutes Fundament haben. Wir wollen einen Schritt weitergehen. Wir wollen sie annehmen. Ja, wir wollen Krisen sogar nutzen. Und dabei geht es nicht so sehr darum zu gucken, ja, wie kriege ich jetzt die Krise so gedeichselt, dass ich keinen Verlust habe irgendwie, dass ich meinen Lebensstandard aufrechterhalten kann oder vielleicht finde ich sogar eine Möglichkeit, aus der Krise zu profitieren. Zum Beispiel, indem ich ein Corona-Testzentrum aufmache, indem ich Millionen von Euro mitmache. Mein Freund von mir, der bei einer Bank arbeitet, der hat gesagt, was der da teilweise für Zahlen gesehen hat, wo dann die Staatsanwaltschaft, wie auch immer, die Leute nachgegangen sind. Da haben Leute pro Tag 1 Million Euro an Tests an einem Testzentrum durchlaufen lassen, was offensichtlich eigentlich praktisch gar nicht geht. Aber das ist nicht das Ziel, mit Krisen zu nutzen. Das ist nicht das, worum es hier geht. Es geht sogar viel mehr um das Gegenteil. Es geht nicht darum, auf uns zu schauen. Es geht darum, nach außen zu schauen. Wir sind nicht dafür berufen, dass wir unsere Füße hochlegen und sagen, boah ja, Kind Gottes, super Status, ich bin super dran und jetzt schaue ich, wie ich mein Leben hier auf Erden noch so richtig super mache, wie ich mir meinen Himmel auf Erden beschaffe und es mir genial geht. Nein, wir sind dazu berufen, auf unsere Mitmenschen zu schauen und auf Gott zu schauen und zu sagen, hey Gott, was willst du aus mir machen? Was soll ich in meinem Leben machen? Und Paulus bringt es im Römerbrief, finde ich, sehr schön auf den Punkt, wo er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarm ist. Er hat klargemacht, hey, wir sind gerettet, wir haben ein gutes Fundament und Gott ist wunderbar. Und wie geht es jetzt weiter? Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben, mit allem, was ihr habt, Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt. Also nicht Corona-Testzentrum und Leute abzocken dabei. Also wenn ihr es legal macht, ist ja alles gut, aber nicht einfach abzocken, ja. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist oder eben auch nicht, ob etwas gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist das, wozu wir berufen sind, zu sagen, hey, warte mal, es geht nicht um mich. Der Schlüssel ist, nicht zu gucken, oh nein, wie schaffe ich es aus dieser Krise rauf, ich armer kleiner Tröpfel, sondern zu sagen, Gott, hey, was hast du für mich? Was hast du für eine Wahrheit, die ich nach draußen tragen kann? Was gibt es Gutes, was ich den Menschen um mich herum tun kann? Es geht darum, den Blick von uns selber wegzunehmen und hoch zu Gott zu schauen und von Gott zu schauen, was willst du mit dieser Krise tun? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, die gerade uns hier im Westen, wo wir so stark geprägt sind vom hey, es muss für dich gut sein, es muss dir gut gehen, alles muss für dich sein, hinweggehen und zu sagen, ja, das ist das, was die Welt drauf schaut. Aber Gott sagt, hey, es geht um Gott und es geht um die Menschen um dich drum. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich uns was Kleines hier mitgebracht, wie ihr hier schon wunderbar seht. Denn ich glaube, es gibt mindestens 3 Arten, wie man auf so eine Krise reagieren kann. Die erste Art, wie man auf eine Krise reagieren kann, ist dieses Boot. Kleines Papierboot. Und wenn wir jetzt hier sehen, das da hier ist das Meer und das ist jetzt alles gut und die Krisen sind ein Sturm, sind Wellen, die durch dieses Meer gehen. Und wenn wir kein Fundament haben, wenn wir einfach so daherleben und uns denken, ja, passt doch schon alles, ist alles gut, dann, wenn die Krise kommt und das Meer anfängt zu wellen und sowas, dann läuft da Wasser rein und wir sehen schon, dem Boot geht es nicht gut. Das wird jetzt vielleicht noch einen Moment überleben, aber nach einer Weile wird es untergehen. Ah, das will er einfach nicht. Bleib unten! Das ist so der erste Ansatz. Wenn wir kein Fundament haben, wenn wir nichts, was uns oben hält, da schaut zwar noch eine kleine Spitze raus, aber auf dem Boot wollt ihr mit Sicherheit nicht den Atlantik überqueren, oder? So, das ist die erste die erste Möglichkeit. Das kommt jetzt hier wieder raus. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, okay, hey, das stimmt, ich brauche ein Fundament. Und ich weiß auch, was mein Fundament ist. Gott ist mein Fundament und auf ihn will ich bauen und daran werde ich festhalten. Und ich werde auf Gott schauen und ich werde an ihm festhalten und da schaffe ich es dann durch, ich schaffe das. Das ist ein Fels in der Brandung. Ich mache ihn mal hier so hin, dass es nicht überläuft. So, wenn jetzt die Wellen kommen, dürfen nicht so hoch sein, sonst gibt es hier eine riesige Sauerei. Da kann ich spritzen, wie ich will. Dem Fels, dem passiert gar nichts. Der Fels, der steht da für sich selber und da passiert nichts. Ich schaffe das, ich komme hier durch. Jawohl, durch Gottes Kraft komme ich hier durch. Das ist gut, ich schaffe das. Aber dieser Fels, der ist zwar gut und stabil, aber der ist einfach nur für sich selber da. Niemand hat von diesem Fels etwas. Der steht da und das ist gut. Aber was Gott sagt ist, hey, ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ich will nicht nur, dass ihr ein gutes Fundament habt und ein starker Fels seid. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ja, wir können den drin lassen, das ist okay. Jetzt kommt der beste Teil. Ich will, dass ihr sowas hier seid. Das ist kein Leuchtturm. Nein, das ist ein Gezeitenkraftwerk. Wunderbar, oder? Und wisst ihr, was das ist? Das da hier, das wird ins Meer hinabgelassen. So. Und deswegen haben wir jetzt hier noch unser Fundament, damit es auch unten bleibt. Das wird ganz tief in den Boden rein gebohrt, damit es auch ganz stabil steht und nicht einfach umkippt und von irgendwelchen Wellen umgeworfen wird. Und was das macht ist, wenn Ebbe und Flut kommen, dann kommt ganz viel Meer zum Land hin und geht dann wieder weg vom Land. Und wenn dieses Wasser sich bewegt, dann bewegen sich auch diese Propeller hier. Und durch diese Propeller wird Energie erzeugt. Und das Ding steht nicht nur für sich selber da, sondern das Ding kann ein Segen sein für die Leute, die zum Beispiel im Sturm Strom brauchen oder auch sonst Strom brauchen. Und gerade wenn da eine Krise kommt, gerade wenn diese großen Wellen kommen, dann drehen die sich umso schneller und produzieren umso mehr Energie. Wir können jetzt drüber streiten, ob es ökologisch gut oder schlecht ist und über ganz viele Sachen, die Nachteile von den Dingern. Also ihr müsst es jetzt nicht als ein komplettes Bild nehmen, die haben nämlich auch Nachteile. Aber einfach aus dem Blick heraus, hey, Gott will, dass wir ein festes Fundament haben. Er will, dass wir gut stehen, aber er will, dass wir das nicht nur einfach für uns tun, sondern dass wir ein Segen sind für die Leute um uns rum und für das, was Gott für uns geplant hat, dass wir das ausführen können. Und das ist, dass wir diese gute Botschaft, die Gott für uns haben, weitertragen zu den Leuten um uns rum. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten von Krisen das Evangelium, was Gott hat, ein unglaublich wichtiges und geniales Evangelium ist und eine unglaublich gute Botschaft ist. Jesus sagt zu uns, dass wir das Licht der Welt sind. Und dieses Licht der Welt, das scheint besonders in den Tagen, wo die Krisen alles dunkel machen, besonders hell. Und ihr habt hier eine kleine Kerze, die ihr seht, von dort vorne oder von weiter hinten. Da sieht man kaum, dass die Kerze an ist. Aber wenn der Jürgen jetzt mal die Lichter hier runter macht, dann seht ihr auf einmal, hey, im Dunkeln sieht man die Kerze hier viel mehr. Und dann merkt man, hey, warte mal, da vorne ist ja was, da gibt's was Gutes. Ich will von diesem Licht profitieren und ich kann von diesem Licht lernen. Und das ist das, wo ich glaube, dass gerade wenn wir in Krisen sind, dieses Licht von Gottes guter Botschaft heller leuchtet und zu viel mehr Leuten leuchtet und viel mehr Leute es sehen können und es annehmen dürfen. Denn, du kannst das Licht wieder anmachen, danke, gerade in Krisen haben wir eine Botschaft der Gnade, die für jeden gilt, ganz egal wie wenig Gutes du getan hast und ganz egal wie viel Schlechtes du getan hast. Versteht ihr, diese Gnade ist für alle gleich da, ganz egal, ob du gar nicht viel gute Sachen gemacht hast oder ganz viel schlechte Sachen gemacht hast, sie ist für dich da. Es ist eine Botschaft des Überflusses, ganz unabhängig von dem Reichtum, den wir hier auf Erden haben. Und es ist eine Botschaft der Versöhnung und des Friedens, der unabhängig von den Kriegen und den Streiten dieser Welt ist. Und das ist so eine wunderbare Sache, die wir raustragen dürfen und unseren Mitmenschen mitgeben dürfen. Und das bedeutet aber auch, die Sachen ganz praktisch zu leben. Jesus sagt, redet zu seinen Jüngern und er sagt, hey, wisst ihr was? Wenn ihr was Gutes tun wollt, dann müsst ihr nicht hingehen und eure Freunde und eure Verwandten einladen zu einem tollen Fest und sagen, hey, das wird jetzt ein super Fest, kommt zu meinem Fest, weil die Leute, die laden euch später auch wieder ein. Von denen müsst ihr nichts Gutes tun. Das ist einfach eine gute Zeit miteinander haben. Aber er sagt in Lukas 14, sondern wenn du ein Gastmahl machst, wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. So wirst du glückselig sein. Warum? Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Er sagt, hey, die Leute, die Hilfe brauchen, die sich nicht selber helfen können, wenn ihr den Menschen helft, gerade in Krisen, dann werde ich das euch vergelten. Dann sammelt ihr Schätze im Himmel und nicht Schätze auf der Erde. Und gerade Armut ist eine Chance für uns, Barmherzigkeit zu zeigen, wo wir eigentlich im Überfluss leben. Aber auch Angst vor Tod, Angst vor Berufsverlust, Angst vor allen möglichen Sachen ist für uns eine unglaublich gute Gelegenheit, Frieden, Liebe, Zuversicht und Hoffnung reinzubringen, weil wir sie in Jesus Christus haben. Und es ist schön zu sehen, wenn man die letzten 2000 Jahre zurückblickt, dann haben diese Worte von Jesus und viele weiteren, die er gesagt haben, so viele Menschen, so viele Christen immer wieder inspiriert aufzustehen und zu sagen, hey, ich kann hier nicht weiter zuschauen. Ich gebe mein Leben auf, ganz egal, was mein eigenes Wohl dabei, wie ich dabei selber abschneide. Und wir haben das gesehen zum Beispiel in der Pest, wo die Pest ganze Städte ausgelöscht habe und Christen aufgestanden sind und gesagt haben, hey, wir können die Leute nicht dort einfach elendig verrecken lassen. Wir kümmern uns um die, selbst wenn wir selber die Pest bekommen. Wir haben das später gesehen, zum Beispiel bei der Gründung des Roten Kreuzes, wo Henri Dunant hingegangen ist und den Krieg und den Schrecken des Kriegs gesehen hat und gesagt hat, hey, ich kann da einfach nicht nur zuschauen und zu sehen, wie die Menschen sterben und in ganz schlimmen Situationen sterben, wo er gesagt hat, hey, Ich glaube an mehr. Ich glaube, dass Gott uns beruft, diesen Menschen zu helfen. Und er hat mit Freunden zusammen das Rote Kreuz gegründet, um diesen Soldaten zu helfen, die im Krieg schlimm zugerichtet wurden. Oder wir sehen es im Zweiten Weltkrieg, wo hier in Deutschland viele Christen aufgestanden sind und gesagt haben, hey, so wie mit den Juden umgegangen wird, das kann es nicht sein. Wo sie sich eingesetzt haben, wo sie Jugend versteckt haben, wo sie ihnen geholfen haben zu flüchten und gesagt haben, hey, dafür möchte ich einstehen, weil dafür hat Gott mich berufen. Und wir haben es auch bei Corona gesehen, unter anderem zum Beispiel im Iran, wo ganz viele Christen aufgestanden sind und gesagt haben, hey, die Krankenhäuser sind überfüllt, die kommen da nicht mit zurecht, wir nehmen Leute auf, wir helfen denen, selbst wenn wir auch Corona kriegen können, wir wollen uns investieren. Das sind alles Krisen gewesen, die unsere Geschichte mitgemacht hat und wo Christen immer wieder aufgestanden sind und gesagt haben, hey, ich will nicht auf mich schauen und gucken, dass ich möglichst gut rauskomme, ich will auf Gott schauen und ich will schauen, was er für mich hat, wie ich mich einsetzen kann, wie ich helfen kann, seinen Willen zu tun und ein Segen zu sein und ein Licht zu sein. Und was mir hier noch ganz wichtig ist, es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht hier nicht darum, dass wir einfach möglichst viel tun, damit wir gute Taten sammeln und dass Gott zu uns sagt, ja, hast schon genug gute Sachen gemacht. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, wir müssen ihm beweisen, wie gut wir sind, was wir alles für gute Sachen machen. Gott ist ein Gott, der sagt, hey, ich rette euch aus Gnade und ich liebe euch. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr diese Liebe und diese Gnade weitergibt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen, sondern weil wir aus dieser Beziehung mit Gott, mit Jesus heraus lernen, hey, zu sehen, was Gott sieht und zu tun, was Gott tut und aus dieser Beziehung heraus Menschen zu unterstützen. Und ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, letzten Sonntag hat der Roger schon einen Bibelvers gebracht, der Teil von der Predigt war und das hast du heute wieder gemacht und ich finde es toll, wie das einfach so ineinander übergeht, weil ich finde, der Vers im 2. Kolosser 4, Vers 16, der macht es nochmal wirklich deutlich, was das bedeutet. Zweiter Korinther, das habe ich verschrieben, ja. Aber bevor wir den lesen, wollte ich noch mal einmal zurückgehen und sagen, was bedeutet das für mich praktisch? Wir haben auf die Vergangenheit geschaut und was dort viele Leute gemacht haben, aber was bedeutet das für mich heute in der Krise, in der wir jetzt gerade drin sind? Und die kann verschiedene Aspekte haben. Wo kann ich ein Segen sein? Wo kann ich ein Zeugnis geben und andere Menschen ermutigen? Und wo macht Gott dich zum Gezeitenkraftwerk? Wo setzt er dich hin, damit du nicht einfach nur stehen kannst mit Fundament, sondern ein Segen sein kannst für die Menschen um dich rum? Und das können ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Gott hat uns tatsächlich ganz individuell geschaffen, mit ganz verschiedenen Gaben und Sachen, mit ganz verschiedenen Sachen, die uns motivieren und uns eine Freude machen. Und so gibt er uns allen verschiedene Gaben, mit denen wir ein Segen sein können. Vielleicht hast du ein Herz für Flüchtlinge. Vielleicht hast du ein Herz für Kinder und sagst, hey, ich will mich dort investieren. Vielleicht hat Gott dich finanziell beschenkt und du sagst, hey, ich lebe im Überfluss, ich möchte dort investieren und Geld reingeben, damit Gottes Reich gebaut wird, damit Menschen geholfen werden kann. Vielleicht hast du aber auch Fachwissen, was dir zu Hilfe sein kann. Der Udo zum Beispiel ist Energieberater, ist in der Energiekrise sicher eine super Sache. Oder zum Beispiel war ich zusammen mit einem Arbeitskollegen vor 2 Wochen in London an einem Hackathon. Das ist ein Event, wo Softwareentwickler zusammenkommen, um in dem Fall für verschiedene christliche Projekte sich einzusetzen, um eine Veränderung zu schaffen mit unserem Fachwissen als Softwareentwickler. Wir haben uns dort wo ist das Bild? Da, in der Kirche getroffen und haben an verschiedenen Projekten gearbeitet. Zum Beispiel es ist krass, wenn man die Zahlen sieht, die Anzahl der Menschen, die nicht mehr genug Essen haben und die Unterstützung von Tafelläden brauchen, ist im letzten Jahr in England, und ich schätze in Deutschland ist es wahrscheinlich ähnlich, um 100% gestiegen. Das heißt, doppelt so viele Leute sind in eine Situation gekommen, wo sie sich selber einfach nicht mehr ernähren können. Und ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, wo wir für Tafelläden eine Software geschrieben haben, die sie unterstützt in ihrem Lagermanagement, dass die Sachen, die sie in ihren Lagern haben, nicht schlecht werden und sie dann neue Sachen kaufen müssen, sondern dass sie wissen, wo was ist, wann welche Sachen ablaufen und sie so effizient den Menschen helfen können. Und das ist was, wo ich mit meinem Beruf Menschen helfen kann, aber vielleicht kannst du in deinem Beruf und mit deinen Fähigkeiten das auf eine ganz andere Art und Weise machen. Vielleicht hat dich Gott gesegnet im Gebet, wo du sagst, hey, ich stehe im Gebet ein und ich will im Gebet für Sachen beten, in Seelsorge, indem du einfach nur Beziehungen aufbaust zu Menschen, was heißt einfach nur? Das ist viel mehr wie einfach nur und sie unterstützt in ihrem Alltag, in dem, was sie tun, durchzukommen, einfach da zu sein für Menschen. Und einfach ein offenes Ohr zu haben und zu sehen, hey, wo sind Menschen, die Gottes rettende Botschaft brauchen und die auch offen dafür sind, die zu empfangen. So sind wir berufen, einfach dort, wo wir sind, mit den Sachen, die Gott uns gegeben hat, ein Segen zu sein. Und jetzt, um das zusammenzufassen, der Vers ist hier nochmal, wie gesagt, der falsche Buch. Aber der Inhalt ist trotzdem richtig. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und da macht er klar, hey, guck, ich schaue von mir weg und ich schaue auf Gott. Und selbst wenn, und es heißt nicht immer, aber manchmal geht unser äußerer Mensch ein Stück weit zugrunde. Aber Paulus sagt, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, weil es nicht einfach ein Ackern aus eigener Kraft ist, sondern weil es aus der Beziehung zu Gott passiert, weil es aus seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Kraft passiert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und die Bedrängnis, die Paulus hatte, das war nicht einfach so, oh nö, doch kein 5-Sterne-Hotel nächstes Jahr, Mist, halt nur 4-Sterne-Hotel. Das war nicht das Bedrängnis, was er hatte. Er ist durch Steinigungen gegangen, er war im Gefängnis, er ist mehrfach mit dem Schiff unter, war mehrfach in solchen Schiffen hier, allerdings nicht wegen seinem Glauben, sondern weil die Schiffe eben leider irgendwie trotzdem immer untergegangen sind. Und der wusste, was Bedrängnis heißt. Und trotzdem sagt er, dass sie vorübergehend und leicht sind. Und warum kann er das sagen? Weil er weiß, hey, das, was vor mir liegt, ist so gut und so mächtig und so wunderbar. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Das wird vergehen. Irgendwann ist es weg. Aber was unsichtbar ist, das Reich Gottes, das ist ewig. Und darauf lohnt es sich zu bauen. Amen.